HR Info. Das Interview.
Sascha Stanišić ist mit dem Deutschen Buchpreis für seinen autobiografischen Roman Herkunft ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung hat der Autor sehr deutlich gemacht, dass ihn ein heftiger Infekt heimgesucht hat. Und das ist auch der Grund, warum Sascha Stanišić leider nicht, wie es ursprünglich geplant war, an dieser Stelle in HR Info das Interview auftreten kann. Wir wünschen ihm gute Besserung. In die Runde der letzten 6 Nominierten für den Deutschen Buchpreis hatte es dieses Jahr auch Miku Sophie Kümmel geschafft. Mit gerade mal 27 Jahren hat die Autorin ihren Debütroman Kintsugi vorgelegt und ist damit sofort durchgestartet. Das Buch hat bereits den Jürgen-Ponto-Preis bekommen und den Aspekte-Literaturpreis. Und auch wenn es jetzt mit dem Deutschen Buchpreis nicht geklappt hat, es ist doch ein riesiger Erfolg für die Newcomerin. Mit ihr spreche ich jetzt in HR Info das Interview. Mein Name ist Juliane Ort. Miku Sophie Kümmel. Die Preisverleihung gestern Abend, die lief ja etwas anders ab als sonst. Sascha Stanišić hat sich ziemlich krank auf die Bühne geschleppt und er hat erst einmal gesagt, dass er sich gar nicht so richtig freuen kann über den Deutschen Buchpreis. Schuld daran ist der Nobelpreis für Peter Handke. Peter Handke relativiert nämlich Kriegsverbrechen der Serben in der Heimat von Stanišić. Er hat den früheren serbischen Präsidenten Slobodan Milošević verteidigt, er hat ihm regelrecht gehuldigt und er hat bei seiner Beerdigung gesprochen. Und Sascha Stanišić hat in seiner Rede nochmal sehr deutlich gezeigt, wie sehr ihn das schmerzt, als Bosnier, der vor dem Bürgerkrieg fliehen musste. Wie haben Sie diese Rede empfunden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass natürlich habe ich in den letzten Tagen das viel durchgespielt im Kopf, wie könnte dieser Abend laufen, und eigentlich war das eine der Varianten, die ich mir schon so gedacht habe. Wenn man Sascha auf Twitter folgt, dann hat man ja auch mitbekommen, dass er sich in den letzten Tagen sehr echauffiert hat, auch da schon über diese Preisvergabe sehr kritisch geäußert hat. Und dass es jetzt tatsächlich so gekommen ist, fand ich eigentlich für den Preis tatsächlich, glaube ich, sogar sehr gewinnbringend. Also letztendlich hat Sascha da eben auch ein Statement gemacht auf dieser Preisverleihung, das dem Ganzen nochmal so eine Spur Authentizität gegeben hat. Denn er hat da sehr ehrlich, glaube ich, über was gesprochen, was ihn persönlich sehr beschäftigt. Also das hatte wenig mit Polemik zu tun, sondern viel mit echter Wut, echtem Entsetzen. Und das gibt eben auch diesem Deutschen Buchpreis, dem ja gerne mal vorgeworfen wird, er sei eben so ein marketinglastiger Preis, wo es um gut verkäufliche Literatur geht, nochmal eine ganz andere Facette dazu. Also da wird jetzt nochmal so eine politische Ebene aufgemacht, die ich ganz gut finde. Und wie auch immer man selber zu Handke und dem Nobelpreis für Handke steht, hat man jetzt sozusagen auf der öffentlichen Bühne und durch die Prominenz des Deutschen Buchpreises ja auch auf der internationalen öffentlichen Bühne nochmal so eine Art Pendant, und man sieht so ein bisschen die Dialektik solcher Probleme. Und dass das nochmal so offen dadurch Thema wird, finde ich, tut, glaube ich, dem Preis gut und tut auch der ganzen Debatte nur gut.
War das denn gestern nach der Preisverleihung auch noch Thema in den Gesprächen danach?
Ja, also ich glaube, ganz direkt, ehrlich gesagt, sind die Gespräche nach dieser Preisverleihung hauptsächlich, man ist irgendwie erleichtert, dass diese angespannte Situation in sich vorbei ist. Sicher, in den Gesprächen danach hat man sich so ein bisschen rückversichert, wie haben die anderen das empfunden, diese Situation, dieses Statement von Sascha. Aber so, ich glaube, wirklich ausbilden wird sich der Dialog jetzt erst in den nächsten Tagen. Es kann schon auch gut sein, dass sich das über die ganze Messe und möglicherweise auch noch darüber hinweg weiterentwickelt. Das ist ja oft so, dass solche Impulse ein bisschen länger brauchen, um dann ihre Wirkung wirklich zu entfalten.
Sie haben jetzt den Deutschen Buchpreis zwar nicht bekommen, aber Sie haben es ja bis in die Endrunde geschafft. Kintsugi ist Ihr erster Roman und gleich so ein riesiger Erfolg. Wie erleben Sie die Zeit jetzt gerade, habe ich mich gefragt. Ich biete Ihnen mal 3 Begriffe an. Ist das ein Umbruch, ein Aufbruch oder ein Durchbruch?
Ja, also ein Bruch auf jeden Fall. Und das ist immer ein bisschen die Frage, ist auch ein bisschen tagesformabhängig, welcher von diesen 3 Brüchen sich gerade am deutlichsten anfühlt. Im Idealfall ist es eine Übergangsphase in einer Zeit, die ich so nicht kenne. Also das sind einfach, passieren gerade ganz viele Dinge zum ersten Mal. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Da mache ich ja auch kein Geheimnis draus, dass ich auch seit ich klein war immer Schriftstellerin werden wollte und das auch die letzten Jahre immer wieder so mir das immer so erträumt habe, mehr oder weniger. Deswegen habe ich mir natürlich viele Dinge immer so vorgestellt. Aber wenn die dann plötzlich passieren, dann ist das hochgradig surreal. Und was man immer sich nicht so zurechtträumt, ist der ganze Druck und die ganze Aufmerksamkeit und wie man damit so umgeht, was man dann irgendwie erst lernen kann, wenn das tatsächlich passiert und teilweise auch erst im Nachgang. Also ich glaube, ich werde sehr, sehr viele Dinge auch erst, wenn die Messe vorbei ist, überhaupt so richtig verarbeiten können, die da gerade so auf mich einprasseln.
Also ein bisschen traumhaft ist es aber dann schon, wie Sie es empfinden, habe ich den Eindruck.
Ja, aber es ist eben auch ein bisschen traumatisch.
Es ist beides. Umbrüche, Aufbrüche, Abbrüche, Ausbrüche, also Brüche insgesamt sind ja das zentrale Thema Ihres Romanes Kintsugi. Ich erzähle mal so ein bisschen, worum es geht. Die Geschichte dreht sich um ein homosexuelles Paar. Da ist Max, ein Professor für Archäologie, und sein Partner Reik, der ist ein international erfolgreicher Künstler. Die beiden sind so ein Vorzeigepärchen, seit 20 Jahren zusammen, und sie werden von sehr vielen beneidet, wie gut es doch bei ihnen läuft. Jetzt feiern sie also ihr 20-Jähriges oder begehen ihr 20-Jähriges mit zwei Freunden in einem Wochenendhaus an einem See in der Uckermark. Mit von der Partie sind noch Tonio, er ist Musiker und er ist Reiks erster Freund, und Tonios Tochter Pega. Und Pega wurde von den drei Männern mehr oder minder gemeinsam aufgezogen. Sie ist gerade so an dem Punkt, dass sie ins selbstständige Leben startet. Sie hat ein Studium begonnen und ansonsten ist aber noch so ein bisschen unsicher, wo es denn so lang geht und mit wem. Ja, alle kennen sich schon lange oder sie meinen sich zu kennen, aber das Wochenende am See, das bringt einige Überraschungen mit sich und vieles gerät da ins Wanken. In dem Buch wird sinnbildlich und faktisch eine Menge Porzellan zerdeppert. Sie erzeugen gerne Brüche, scheint mir. Was gefällt Ihnen daran?
Ja, was heißt gefällt? Also ich glaube, wenn man mit dieser Metapher des Bruchs irgendwie auf Leute zugeht und sagt, wann hast du das letzte Mal in deinem Leben irgendwie einen Bruch erlebt, dann fällt jedem was ein. Also es gibt eben einfach Dinge und Begebenheiten, die einem passieren, manchmal auch Dinge, die man tun muss, die sich eben anfühlen wie so ein Bruch. Die können aber ganz vielgestaltig sein. Das muss nicht immer die Trennung sein. Das kann natürlich ein Trauerfall sein. Das können andere Dinge sein. Und für mich war die zentrale Frage, als ich über diesen Roman nachgedacht habe, ohne zu wissen, dass es dieser Roman werden würde. Wie geht man denn mit diesen Brüchen um, wenn die dann passiert sind, wenn Aufhören keine Option ist? Also wenn aus dem Leben aussteigen keine Option ist, sondern man sagt, nein, es muss irgendwie weitergehen. Wie kann das dann weitergehen? Und so bin ich auch zu dieser ganzen Metaphorik um diese Kintsugi-Technik überhaupt erst gekommen.
Genau, die Kintsugi-Technik, da kommt ja jetzt der Titel ins Spiel, Kintsugi. Erklären Sie mal genau, was das eigentlich ist.
Also Kintsugi ist ein japanisches Kunsthandwerk. Das Wort ist ja auch japanisch. Kin bedeutet Gold und Tsugi zusammensetzen, also zusammensetzen mit Gold. Und das ist eine noch aus dem Mittelalter stammende Technik eigentlich, mit der damals im Übrigen nur hochwertiges Teegeschirr wieder zusammengesetzt wurde. Und zwar mit einem Harz, aus den japanischen Kiefern zusammengeklebt und dann eben mit Gold veredelt, so dass es diese Schale, die dann repariert ist, zwar wieder zusammengesetzt ist, aber sich optisch verändert, indem man die Brüche nicht etwa versucht zu verstecken, also auch nicht versucht zu verstecken, dass dieser Bruch mal passiert ist, sondern die im Gegenteil diese Bruchstellen eher hervorhebt, also so, als ob man sozusagen so Narben zelebrieren würde. Das macht mit dem Gegenstand ganz verschiedene Dinge. Der wird dadurch wertvoller, natürlich, denn es ist tatsächliches Gold im Spiel gewesen, lange Jahrhunderte. Diese Bruchstellen sind dann an der Stelle, wo sie mit diesem Harz bearbeitet sind, eben auch oft noch solider, als die Teeschale vorher war. Und natürlich sind dadurch die Brüche eben auch ganz klar sichtbar und werden damit im Grunde auch zelebriert. Und das ist, kann ich da vielleicht auch gleich anschließen, deswegen ein ganz schönes Bild, an dem sich so eine Grundidee der Zen-Ästhetik erklären lässt, nämlich, dass Schönheit eigentlich bedeutet, dass man an etwas oder jemandem sehen kann, dass die Zeit vergeht. Und dafür ist das ja ein ganz, ganz eingängiges Bild, so eine reparierte Schale.
Mit der Kintsugi-Methode werden also Brüche nicht verdeckt. Sie werden bewusst sichtbar gemacht, haben Sie jetzt gerade gesagt. Sie werden eigentlich genau genommen sogar veredelt. Ist das für Sie die richtige Methode, mit Zerbrochenem umzugehen?
Also auf jeden Fall ist das sicherlich ein Angebot, wie man mit Brüchen sich verhalten kann. Denn da stecken ja ganz viele Dinge drin. Also man sucht ja als Schriftsteller irgendwie immer nach so Metaphern und manchmal sind so Metaphernkomplexe plötzlich einfach da. Also ich habe irgendwie diese Kintsugi-Technik entdeckt und je mehr man irgendwie über den Bruch und wie man damit umgeht, redet, desto weitschweifiger lesbar wird diese Metapher. Also es spielen da verschiedene Dinge eine Rolle. Da spielt ein gewisser Respekt vor sowohl dem Gegenstand als auch dem Bruch selbst eine Rolle. Da spielt eine gewisse Sorgfalt eine Rolle, eine gewisse Achtsamkeit. Zeit ist generell da ein ganz wichtiges Thema und so eine Vorsicht irgendwie. Also die dann aber zu was wahnsinnig Solidem auch führt, zu was sehr, sehr Festem, sehr Starkem, was dann auch wie nochmal eine ganz andere Dauerbarkeit haben kann. Und das ist sicherlich was, was man sich gut zu Herzen nehmen kann, wenn es um so Brüche im Leben auch geht.
Haben Sie diese Methode auch selber schon mal angewendet?
Also auf einer metaphorischen Ebene?
Nein, auf einer tatsächlich handwerklichen Ebene.
Ja, tatsächlich
haben Sie
schon
mal was gekittet?
Ja, ich habe mir das schon in Japan mal zeigen lassen. Also ich war einmal in einer Werkstatt. Es gibt da tatsächlich auch mehrere Tonmeisterinnen und Meister, die sich ausschließlich mit der Reparatur beschäftigen. Also ich war tatsächlich bei einer Dame in Tokio, die seit Jahrzehnten davon lebt, dass sie mit dieser Technik Gegenstände für Menschen repariert. Und da habe ich einmal so einen Workshop gemacht. Da muss man sagen, an sich dauert diese Technik wahnsinnig lang. Also eigentlich bräuchte man mindestens ein halbes Jahr, um so einen Gegenstand wirklich mit dieser klassischen Technik zu reparieren. Das heißt, wir haben so eine Lo-Fi-Variante sozusagen davon gemacht. Aber das war schon eine sehr, sehr bewegende und sehr wichtige Erfahrung. Und dann habe ich das tatsächlich auch so mitgenommen, die Technik, und habe das dann auch zu Hause noch mit dem ein oder anderen Gegenstand irgendwie selber so nachgeahmt. Aber man muss schon sagen, dass es natürlich ein Kunsthandwerk ist, was eigentlich sehr viel Erfahrung und eben auch, wie gesagt, wirklich Zeit braucht, um das wirklich umfassend gut zu machen.
Also war eigentlich erst der Titel da und dann entstand daraus die Geschichte. Verstehe ich das richtig?
Naja, also ich glaube, das sind alles so mehrere Sprösslinge in meinem Gehirn gewesen, die dann irgendwie so zusammengewachsen sind, glücklicherweise. Also es gab irgendwie diese Metapher, aber es gab auch schon die Idee, ich möchte gerne so ein Kammerspiel machen. Und dann war aber klar, es soll irgendwie in der Peripherie von Berlin sein. Und dann fiel die Wahl auf die Uckermark. Und dann wuchs das glücklicherweise so zusammen, dass es am Ende funktioniert hat.
Ja, es ist so eine Art Kammerspiel. Es spielt in diesem Wochenendhaus am See in der Uckermark. Im Zentrum stehen ja Max und Reik, haben wir gerade schon vorhin kurz erzählt, die 20 Jahre wilde Ehe hinter sich haben. Und ich habe mich gefragt, warum wählt eine junge Autorin als Protagonisten ein leicht arriviertes homosexuelles Paar in den 40ern aus?
Naja, also tatsächlich habe ich vorher immer viel aus so einer autorialen Erzählperspektive geschrieben und habe gedacht, wenn ich jetzt diese Ich-Perspektive benutze, dann möchte ich eigentlich nicht so einen Roman schreiben, der sich eine Protagonistin wählt, die mir sehr nah ist, die mein Alter ungefähr hat, die in der gleichen Stadt lebt wie ich und eine ähnliche Erfahrungswelt hat, sondern wenn ich schon diese Ich-Perspektive benutze, dann möchte ich die eigentlich anwenden und in andere Köpfe damit reinkommen. Also mir war das dann irgendwie wichtig, dass ich da dann weg von mir selber in andere Figuren gehen kann, um zum einen für mich auch diese Chance irgendwie der Fiktion voll auszunutzen, denn das ist das, was mich an der Literatur immer schon, ich glaube als Kind auch schon begeistert hat, dass die eben durch Zeiten und Räume und Körper reisen kann mit ganz wenig Mitteln, also eigentlich nur mit der Sprache. Und das wollte ich dann eben auch ausprobieren. Also war zum einen die Andersartigkeit für mich ganz, ganz wichtig und zum anderen, mich haben immer die Verhältnisse von Müttern zu ihren Söhnen und von Vätern zu ihren Töchtern interessiert. Und natürlich sind alle diese Beziehungsspielarten in Familien spannend, aber gerade diese Art von Beziehung hat meinem Empfinden nach immer eine ganz besondere Zartheit. Das verändert sich auch häufig, wenn die Kinder dann erwachsen werden, nochmal sehr stark. Gerade auch so Väter und Töchter sind dann so ein Thema. Und dann dachte ich, es wäre eigentlich schön, wenn man für dieses Buch so die Generationen hätte, die sich so sedimentartig eigentlich überlagern. Und deswegen haben wir jetzt in Kintsugi sozusagen die Mütter dieser Söhne, die sind abwesend, aber an die wird sich eben vor allem erinnert. Dann haben wir die Väter-Sohn-Generation, das sind eben Max, Reik und Tonio. Und dann ist Pega sozusagen die Vertreterin für die Töchtergeneration. Und dadurch ergab sich dann auch diese Altersdifferenz.
Ja, das fällt schon sehr auf, dass die Väter sind also abwesend und gleichzeitig hat Pega, die junge Frau, um die es geht in dem Buch, die hat ja wiederum drei Väter eigentlich zur Verfügung. Also die ist sozusagen überversorgt mit Vätern. Da habe ich mich auch gefragt, was sagt das über ihr Verhältnis zu Vätern und Müttern aus? Ein bisschen haben Sie es gerade anklingen lassen. Hat das auch einen persönlichen Hintergrund?
Also eigentlich hat es vor allem diesen formalen Beobachtungshintergrund, dass es sozusagen, es sollte dann nur eine Generation weiblich, eine männlich, eine weiblich sein. Und deswegen ist es eigentlich auch vorwiegend dieses Paar Max und Reik. Also das ist schon auch, also Queerness in der Literatur ist schon auch was mich einfach wahnsinnig beschäftigt. Und was ich irgendwie wichtig finde, dass es irgendwie stärker repräsentiert wird und auch mit einer gewissen Beiläufigkeit. Tatsächlich war ein Gedanke, während ich das geschrieben habe, also 2018 ist ja die Ehe für alle legalisiert worden in Deutschland. Und tatsächlich war einer meiner Gedanken schon, wie ist das jetzt eigentlich mit den Paaren, die ich zum Teil eben auch kenne, wenn man vielleicht schon jahrzehntelang zusammen ist und jetzt plötzlich diese Möglichkeit etwa einer Eheschließung hat und dann aber vielleicht der Gedanke auch sein kann, je nachdem, in welcher Situation die Beziehung sich befindet, Moment, aus irgendeinem Grund will ich das auf gar keinen Fall, aus irgendeinem Grund wollen wir nicht heiraten. Also das ist ja auch der erste Satz im Max-Kapitel, warum wir nicht verheiratet sind. Es wäre schließlich jetzt möglich. Also das war schon auch so ein Kernproblem. Also ich habe irgendwie daran gedacht, wie ist es, wenn jemand das in dem Moment empfindet und dann, warum empfindet er das so? Und was macht das dann mit dem Leben dieser zwei Leute?
Also Sie spiegeln in dem Roman schon auch klar moderne Familienverhältnisse, der bisexuelle Vater, die homosexuellen Ersatzväter. Das war Ihnen dann schon auch ein Anliegen, das auch in ein Stück Literatur zu gießen.
Ja, wobei ich sagen muss, das fand ich auch in der Berichterstattung so interessant, dass wahnsinnig oft irgendwie eben das homosexuelle Paar und der bisexuelle Tonio und auf alle wird irgendwie dann doch direkt wieder so ein Label geklebt. Für mich war das überhaupt nicht so relevant. Also für mich ging es einfach um diese Menschen, die aus bestimmten Gründen sich füreinander begeistern können oder eben nicht. Und das ist eben eigentlich diese Beiläufigkeit, von der ich eben sprach, die mir irgendwie wichtig ist und von der ich immer noch die Hoffnung habe, dass wir da vielleicht irgendwie hinkommen können, dass es da eine Repräsentanz gibt. Auf der anderen Seite hat auch ein Kritiker wohlmeinend irgendwie getwittert, ich lese die ersten 10 Seiten eines deutschsprachigen Gegenwartsromans und zwei Männer betreten ein Haus, das sie offenbar gemeinsam bewohnen. Meine ersten drei Gedanken, es sind Brüder, es ist eine WG oder meine Lieblingserklärung, nur der eine wohnt da, der andere ist der Innenarchitekt. Also der konnte das gar nicht glauben und war völlig entgeistert, also im positiven Sinne begeistert davon, dass das überhaupt irgendwie erzählt wird mal so beiläufig.
Ein Stück Normalität Einzug hält. HR Info, das Interview mit der Autorin Miku Sophie Kümel. Fester Bestandteil unserer Interviews ist die Interviewbox. Und darin findet sich immer eine Überraschung für den Interviewgast. Ich gebe Ihnen die Interviewbox mal rüber.
Ja.
Mit der Bitte, sie zu öffnen.
Okay. Kann man das schütteln oder zerbricht es jetzt gleich?
Jetzt wäre es schon zu spät, aber man kann
es
schütteln.
Dann ist es jetzt auf jeden Fall schon
nicht zerbrochen.
Oh, es ist ganz klein. Okay. Wir haben einen kleinen Buddha.
Ein kleiner Buddha. Was sagt Ihnen diese Figur?
Sagt mir auf jeden Fall, es ist wahrscheinlich ein indischer Buddha. Er ist ganz klein und dünn. Und wahrscheinlich ein Talisman von irgendjemandem aus der Redaktion.
Da gehen Sie jetzt schon sehr in die Details. Ich kann Ihnen da ehrlich gesagt gar nicht so richtige Angaben zur Herkunft machen. Aber Buddha, Zen-Buddhismus, Japan, japanische Ästhetik, wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, spielen ja eine sehr tragende Rolle in Ihrem Buch, mal ganz abgesehen vom Titel. Mhm. Max ist ja auch ein begeisterter Japan-Reisender und immer wieder besucht er einen bestimmten Zen-Tempel in Kyoto. Und da spiegelt sich in der Romanfigur ja auch Ihre eigene Begeisterung für Japan ganz offenkundig wieder. Die haben Sie ja auch in Ihrem Vornamen drin. Miku, ein japanischer Name, den haben Sie sich selbst gegeben. Hat der Name eine bestimmte Bedeutung?
Also tatsächlich ist das ganz interessant. Man kann da ja offen mit umgehen, dass ich einfach mit 11 Jahren mich so in diese ganze Japan-Ästhetik verliebt habe. Schuld war unter anderem eine Jugendbuchreihe, nämlich Der Clan der Otori von Lion Hearn. Die ersten zwei waren tatsächlich für mich ganz, ganz einnehmend. Und dann bin ich auch über diese ganze Manga-Kultur und so da so sehr rein als junge Jugendliche. und habe mir dann oft, weil wir dann auch irgendwie da so mit 11, 12 schon anfingen, irgendwie im Internet in Foren so uns Geschichten zu schicken und zu schreiben, da gab es das Internet der Klarnamen noch nicht. Also da gab man sich immer andere Namen. Und weil ich und auch ein paar Klassenkameraden und Kameradinnen dann irgendwie schon in diesem Japan-Fimmel ganz tief drin steckten, haben wir uns dann eben nach so Comicfiguren benannt. Masami und Kuina waren zwei, also das eine war so eine ausgedachte Figur, das andere eine Comicfigur. Und eine Mitschülerin hat dann das Mi von Masami und das Ku von Kuina zusammengezogen und Miku draus gemacht. Und hat gemeint, guck mal, das ist ja schon ein Name. Und dann habe ich den so behalten und da gar nicht weiter drüber nachgedacht. Ich fand den prägnant und kurz und mochte den Klang gerne. Und dann habe ich den immer so behalten, den Namen, auch ein bisschen so als Memorabilium für das Schreiben. Also es war wirklich so, dass ich den dann immer mit mir rumgetragen habe und immer, wenn ich dann auch meine ersten Veröffentlichungen vor so 5 Jahren, so kurze Texte, dann habe ich das immer unter diesem Namen gemacht, weil mir das irgendwie wichtig war, das so beizubehalten. Denn das ist ja schon der literarische Weg oder der Weg zum Schriftsteller sein, ist ja geprägt von wahnsinnig viel Ablehnung. Und wenn man da sowas hat, was einen daran erinnert, dass man das wirklich will, dann lohnt sich das beizubehalten, glaube ich. Und jetzt vor ein paar Wochen wurde mir das schon auseinandergesetzt. Ich habe dann natürlich nachgelesen, dass es gibt den Namen im Japanischen tatsächlich. Und je nachdem, wie man es schreibt, kann Mi unter anderem schön bedeuten und ein bisschen witzig Ku vor langer Zeit. Aber, und das war mir nicht klar, zusammengelesen kann man unter anderem auch Zukunft lesen als Bedeutung. Und dass ich mir mit Miku irgendwie den Namen Zukunft ausgesucht habe, finde ich irgendwie auch schon wieder sehr schön.
Ja, das hat doch eine ganz wunderbare Bedeutung. Diese Japan-Begeisterung haben Sie also schon ganz lange, auch in Form des Namens, bei sich. Japan spielt also eine sehr wichtige Rolle in Ihrem Leben. Sie stammen ursprünglich aus Gotha in Thüringen. Da sind Sie als jüngste von 3 Schwestern geboren worden. Und dann ging es ja direkt zum Studium nach Berlin und später dann auch noch nach New York. Wo ist für Sie Heimat? Ist das Gotha oder ist das Berlin oder vielleicht dann doch eigentlich auch Japan oder irgendwo ganz woanders?
Also ich bin sonst immer nicht so wahnsinnig firm darin, mit Zitaten um mich zu schmeißen. Aber ich habe vor kurzem gehört, dass Hannah Arendt mal gesagt hat, dass sie im Verstehen von Dingen, Prozessen und Momenten Heimatgefühle hat. Und das ist auch das, was ich am ehesten unterschreiben kann. Ich habe mit Heimat, offen gestanden, wenig am Hut, aber das Begreifen von Dingen, von Orten, von Momenten, das ist das, was mir ganz wichtig ist und das sind die Momente, in denen ich mich irgendwie wohlfühle.
Hi Info, das Interview mit Miku Sophie Kümel. Gleich mit ihrem ersten Roman Kintsugi haben sie es auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis geschafft. Ich habe mich natürlich auch auf ihrer Homepage umgesehen und da ist mir aufgefallen, wenn man sie über ihre Homepage kontaktieren möchte, dann wird man im Kontaktformular gebeten, sein Lieblingstier anzugeben. Welche Erkenntnisse ziehen Sie denn aus den Lieblingstieren der Menschen, die mit Ihnen in Kontakt treten möchten?
Ich ziehe vor allem daraus, dass es da auch irgendwie doch noch eine gewisse Obrigkeitshörigkeit gibt, weil einfach alle Presseanfragen, die darüber reinkommen, ganz brav diese, man muss das gar nicht, aber diese Lieblingstierzeile ausfüllen. Also das war eher so ein Witz von mir, dass ich gesehen habe, wenn man dieses Kontaktformular programmiert, dann kann man da natürlich sonst was reinschreiben, was man noch anfordert. Und das ist auch gar kein Zwang, aber wenn Leute so ein Feld sehen, so ein leeres, dann schreiben sie dann auch irgendwie ein Tier rein. Und ich finde, das bringt irgendwie immer eine gewisse Nähe durch die ja sonst doch durch diese digitalisierte, kalte Kommunikationsform mit Gesichtern, die man gar nicht kennt und Menschen, von denen man keine Ahnung hat, wer die sind. Da menschelt es doch direkt wieder, wenn jemand schreibt, dass das Hängebauchschwein eigentlich immer schon sein Lieblingstier oder ihr Lieblingstier war.
Und was würden Sie da eintragen?
Auch immer, das ist so tagesformabhängig, je nachdem morgens zwischen 6 und 10 würde ich sagen, es ist eher ein Faultier. Über den Tag verteilt ist es manchmal vermutlich ein Gummibär. Da bin ich ganz breit bespielbar, zoologisch.
Gut, haben wir die Gummibärchen auch noch in diese Kategorie aufgenommen. Es gibt auf Ihrer Homepage aber noch einen ganz anderen Komplex. Sie sind nämlich eine Autorin, die nicht nur fürs Lesen, sondern auch fürs Hören schreibt. Sie haben während Ihres Studiums der Literatur- und Medienwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin auch Radio gemacht, im Uni- und Lokalradio. Und heute schreiben und produzieren Sie professionell Podcasts. Was reizt Sie daran?
Das gesprochene Wort und vor allem generell Hörbares ist nochmal eine ganz andere Qualität von Erfahrung. Also es ist irgendwie nochmal auf der einen Seite ist man dann ein bisschen weniger alleine mit, wenn man jetzt auf das Hörbuch oder auf die erzählte Geschichte oder auf die erzählte Anekdote, das ist ja eigentlich ganz gleich, geht, dann ist man mit einem Text ja viel mehr alleine und hat sozusagen alles passiert so imaginativ, alles passiert im Kopf, alle Stimmen, die man hört, hört man, weil man sie sich selber vorstellt. Und dagegen ist aber zum Beispiel das Hörbare, ob es jetzt Podcast ist oder Radiostück oder Hörspiel, sehr persönlich. Also es ist dann, man ist nicht so mit sich alleine, sondern es ist eigentlich so, als ob jemand einem sowas einflüstert. Und das ist ja irgendwie auch sehr intim und sehr nah. Und ich finde es eine ganz schöne Ergänzung und finde es auch toll, dass über diese Podcast-Begrifflichkeit da jetzt auch nochmal eine neue Form von Format irgendwie sich gerade auch im deutschsprachigen Raum so sich da so eine Schneise schlägt irgendwie in die Aufmerksamkeit der Hörerinnen und Hörer, weil eben wir ja wahnsinnig viel unterwegs sind und während wir irgendwo in der Bahn fahren oder einsam irgendwo auf Reisen sind, diese gerade so Podcasts auch ein bisschen wie Begleiter sind, die einem dieses Heimatgefühl, was ich eben meinte mit dem Verstehen und Wiedererkennen, so ein bisschen geben können, egal wo man ist.
Jetzt sind Sie ja gerade als Schriftstellerin so erfolgreich. Heißt das für Sie, das ist jetzt das Medium, wo Sie feststellen, da können Sie Ihre Talente am besten zur Geltung bringen?
Das war schon immer das, was mich am meisten fasziniert hat und was ich eigentlich immer wahnsinnig gerne wollte. Tatsächlich war das ja aber bis letztes Jahr, war das Schreiben ja immer so eine Affäre, die ich sozusagen zwischen den Stühlen, zwischen den Jobs, zwischen dem Studium und anderen Tätigkeiten gemacht habe. Und das ist gerade was, was mich beschäftigt, wie sich das jetzt verändern wird und wie ich auch damit so richtig umgehen kann und werde. Also durch diese Preise, die ich da jetzt auch erhalten habe und so, kann ich mich da eigentlich gerade sehr gut drauf konzentrieren, jetzt auf jeden Fall ein paar Monate in Ruhe zu arbeiten. Aber wie genau ich das angehe, das muss ich, glaube ich, noch so ein bisschen herauskristallisieren, denn letztendlich ist das Schreiben auch meiner Auffassung nach kein 8-Stunden-Job. Natürlich wird viel Recherche dabei sein und dann möglicherweise wird es eine kleine Zeiteinheit am Tag geben, in der ich daran arbeiten kann und dann wird es viel Lesezeit geben oder Reisezeit oder Möglichkeiten, andere Dinge drumherum zu organisieren. Vielleicht muss ich es aber auch machen wie Juli C. und mir so ein Hobby wie Pferde angewöhnen, was mich dann irgendwie zwischen 12 und 16 oder 18 Uhr oder sowas auch nochmal so ein bisschen vom Kopf her davon wegführt, weil ganz viele Dinge, das ganze Nachdenken funktioniert viel besser, während man irgendwas anderes macht.
Haben Sie denn schon das nächste Projekt, an dem Sie gerade arbeiten?
Ja, also ich habe immer so 3 bis 5 Sachen im Kopf und jetzt habe ich aber vor kurzem tatsächlich so eine Sache ins Auge gefasst, die sehr anders ist, sehr anders als Kintsugi ist, was, glaube ich, ein guter Parameter für das zweite Buch ist. Das zweite Buch ist ja eh so eine Frage, da habe ich jetzt auch schon mehrfach so halbe Fragen mit hochgezogenen Augenbrauen gestellt bekommen. Und was machst du da jetzt? Und ich habe jetzt eine Idee, die weit genug ist, weg ist vom ersten Roman und nah genug an mir dran, dass das irgendwie ganz spannend werden kann. Aber da fange ich gerade erst an, so richtige Schritte reinzumachen in das Projekt. Und das wird spannend und darauf freue ich mich auch schon.
Wollen Sie noch ein Stichwort geben, in welche Richtung das so grob geht?
Ja, eigentlich mag ich historische Romane oft gar nicht, aber vielleicht schreibe ich jetzt einen, den ich gut finde.
Ein historischer Roman, möglicherweise das nächste Buch. Das war das Interview mit der Autorin Miku Sophie Kümel. Ihr Roman Kintsugi ist im S. Fischer Verlag erschienen und kostet 21 Euro. Auch wir machen Podcasts und den Podcast zu dieser Sendung finden Sie in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.